Bisschen weniger Leute als mal wir.
Ja,
es ist, ja. Wir sind nicht mehr so, ja, schön, dass ihr da seid. Ja.
Scheucht die weg da vom Fenster.
Der Horst ist auch wieder da, ich sehe ihn da hinten mit seiner neuen Freundin.
Der Horst?
Der Horst.
Das ist der Horst. Danke, Horst, nochmal. Ja, ich hoffe, einen Scherz zu haben.
Ja,
ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute jetzt so langsam kalt, ne? Der Sommer ist schon längst vorbei. Wir sitzen hier ganz gemütlich mit komplett neuer Technik hier. Jede Woche kommt was um drauf. Raoul haut rein, wir verdienen auch wirklich einiges mittlerweile. Wir haben alle unsere Jobs geschmissen.
Das erklärt vielleicht auch, warum der Raoul hier in einem goldenen Anzug sitzt.
Genau. Genau.
Du wirst gar nicht glauben, wie sehr das passt jetzt, der goldene Anzug. Komm, okay. Ich gleich zu.
Dann da habe ich eine Ahnung.
Okay, Raoul, du möchtest heute was vorstellen, oder?
Yes. Ja, heute komme ich mal dran. Ich habe für euch ein kleines, feines Thema vorbereitet. Was mich immer schon fasziniert hat am Thema Rockmusik. Der Titel meiner Episode lautet The Times, They Are Changing, wenn Bands ihren Sound ändern.
Du machst die Dylan-Folge.
Wisst ihr übrigens, wer da lacht?
Nein.
Ich.
Ach.
Das bin ich.
Okay, aber gut. Kurz nach dem Aufwachen morgen.
Nee, spätabend. Vom Schlafen gehen.
Also. Als der FC mal gewonnen hat. Ich möchte über den FC bitte jetzt nicht sprechen.
Und zwar, es ist ja oft so, dass Bands in den Proberäumen dieses Universums sich verstecken, proben und dann langsam an ihrem Sound arbeiten und dann irgendwann einen Sound mal haben. Und dann bei diesem Sound auch bleiben. Ne? Sie spielen ihren Schuh durch. Ich kann jetzt A-Dur, C-Dur, D-Dur und G-Dur. Und ich habe drei Effektgeräte und ich benutze die und wir bleiben dabei. Unser Sänger kann auch nur übersichtliches Englisch, aber da macht er ziemlich geile Sachen mit. Wie auch immer. So oder ähnlich. So machen das die meisten Bands mit. Haben damit Erfolg, mäßigen Erfolg, großen Erfolg. Weil Erfolg gibt ja auch immer recht. Und daran ändert sich eventuell nur was, wenn man zum Beispiel, wie in den 80ern oft, da haben sich ja die Produktionstechniken geändert. Da hatten wir auf einmal keine analogen Drums mehr, Schlagzeug mehr, sondern wir hatten elektronisches Schlagzeug, ne? Auf jedem zweiten oder dritten.
Simon Drums.
Ja, auf jedem zweiten oder dritten Album der 80er hört man elektronisches Schlagzeug. Und das hat natürlich dann auch jeder benutzt. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt eine Soundänderung in dem Sinne, wie ich, über das ich heute sprechen will, als Ausdruck von Kreativität und, großem, guten und tollen Geschmack, sondern das ist etwas, was man notgedrungen macht, weil zum Beispiel dann im Studio kein normales Schlagzeug mehr steht. Und ich rede auch nicht darüber von Künstlern und von Bands, die im Lauf ihrer langen Karriere dann von Anfang Album 1 und Album 227 dann tatsächlich über die Jahrhunderte ihren Sound geändert haben, weil alle auch älter werden, wie zum Beispiel, bestes Beispiel für mich immer noch die Beatles über ihre 12 Alben, sondern ich meine Künstler und Bands, die gesagt haben von heute auf morgen, so, Leute, mit dem nächsten Album machen wir alles anders. Jetzt klingen wir anders, wir sind gereift als Künstler, ich fühle mich inspiriert, Sachen neu anzufangen, lass uns die Instrumente wechseln oder was auch immer. Ne? Also, dass es Bands sind, die von ihrem Vorgängeralbum auf ihr Nachfolgeralbum ihren Sound gewechselt haben und trotzdem immer noch geil klingen oder toll klingen. Das ist so der Grundgedanke, den ich heute euch zeigen will. Und
also
der mich
das
immer
Gegenteil von den Amigos.
Ja, welches Album meinst du?
Ich sehe da welche.
Und zwar, du guckst gerade auf meinen Plattenschrank, ne?
Ja, klar.
Aber es ist doch was anderes.
Ja, und deswegen habe ich mir das auch ganz schön einfach vorgestellt. Ich stelle euch drei Beispiele vor. Heute zwei Bands, ein Künstler. Ich spiele von jedem zwei Titel. Einer von dem Vorgängeralbum, also vor dem kreativen Bruch, und ein Song dann von dem Nachfolgealbum. Also dann in dem kreativen Bruch, das Richtig. Neue an denen. Und dann gucken wir mal, ob ihr das auch so seht wie ich oder wie ihr das bewertet. Und ja, eine Band, die mir dabei sofort einfällt und die ich seit Jahrzehnten fantastisch und toll finde, das sind die Sprechenden Köpfe, die Talking Heads, die meiner Ansicht nach hier in diesem Podcast leider immer noch etwas zu wenig vorgekommen sind. Das möchte ich gerne heute ändern. David Byrne ist für mich sowas wie ein Role Model für den alternativen Rockmusiker, also der Anti-Rockstar, also absolut stilprägend für mich immer gewesen, wenn ich ein Rockstar geworden wäre, was ja leider nun nicht der Fall ist. Aber ich bin Podcaster, ist ja auch nicht schlecht. Also so ein Ozzy Osbourne oder ein Axl Rose waren für mich, also die mit ihrem klassischen Rockgedöns hat mich nie angesprochen. Ich finde auch keine bierbäuchigen Männer mit AC/DC-T-Shirts sexy. Wenn darauf aber Steely Dan oder XTC steht, ist es was ganz anderes.
Wir verlieren jetzt die Hälfte unserer Hörerschaft.
Kannst du bleiben? Wolltest du weg, Stefan?
Du Nein. Pass mal auf.
Der Solo-David ist für mich nicht zwingend interessant. Der hat ja dann nach Auflösung der Band Talking Heads, das war glaube ich 1987, sehr viel mit Weltmusik gemacht, mit der ich nicht mehr so wahnsinnig viel machen anfangen konnte. Aber der David Byrne der Talking Heads, also so von 77 bis, ich würde mal sagen, 84, 85, finde ich immer noch Weltklasse. Und ich gucke jede Nacht im Schlafzimmer auf ein riesengroßes David Byrne-Plakat. Nein, stimmt natürlich nicht. Okay, und die ersten drei David Byrne Talking Heads Alben, 77 bis 79 erschienen. Es ist Talking Heads 77, dieses rote Album, was übrigens bald rauskommt mit vielen, also so ein Mega-Pack mit fünffacher Song-Ergänzung und sowas, wer es braucht. Dann haben sie natürlich 78 More Songs About Buildings and Food gemacht und 79 Fear of Music, dieses ganz schwarze Cover, ihr erinnert euch vielleicht. Das sind absolute Klassiker der New Wave und Punkmusik. Ich finde, ein Album ist besser als das andere, getrieben vom nervösen, immer etwas zu nervösen, aufgeregten David Byrne-Gesang mit sehr skurrilen Texten, Psycho Killer, erinnere ich dran, sehr schrägen Funk-Akkorden, die ja eigentlich so im Punk, also Post-Punk New Wave hat ja irgendwie was auch mit Punk zu tun, eigentlich gar nicht viel oft vorkommen und nichts zu suchen haben. Mir fällt jetzt spontan eigentlich nur noch die Gang of Four ein, die mit ähnlichen Akkorden auch arbeiten. Also Fear of Music 1979. So, und dann kommt das Jahr 1980. Und in dem Jahr 1980 wurde alles anders. Und das anders heißt Remain in Light. Ihr werdet es vielleicht kennen, ein Album mit einem immer noch absolut furchtbaren Cover. Aber daran kann man leider nichts mehr ändern. Und dieses Remain in Light kam aus dem Nichts, finde ich. Es hat alles auf den Kopf gestellt, was die Band vorher ausgemacht hatte. Und man muss sich das vorstellen, als die in den Probe ins Studio gegangen sind, hatte David Byrne sowas wie eine kreative Blockade. Ihm ist nichts eingefallen, er hatte keine großen Songs, er wusste nicht genau wohin. Und außerdem waren die Rhythmustruppe, das war Chris Franz und Tina Weymouth, Ehepaar, Bassistin, Schlagzeuger, unzufrieden. Die haben gesagt, wir spielen hier immer nur im Hintergrund und du baust auf Sachen auf, die wir dir liefern, aber wir möchten respektierter Teil dieser Band sein. Und dann haben sie angefangen zu jammen. Haben einfach offen gespielt und gucken, was passiert. Das ist ja durchaus etwas, was in einer Band sehr gut funktionieren kann und zu neuer Inspiration führt. Und und haben dann witzigerweise mit viel afrikanischer Musik und gerade afrikanischer Polyrhythmik Rhythmik gearbeitet und dadurch einen komplett neuen Musikstil kreiert oder neue Elemente in den Talking Heads Sound eingebracht. Und da kommen dann so Assoziationen wie World Beat oder Afropop. Der Funk hat noch stark zugenommen, der früher schon da war, aber jetzt noch stärker. Die ganze Musik wurde sehr viel tanzbarer noch. Und man sagt, dass ein wesentlicher Einfluss auf das Album ein Album von einem Künstler, den wir hier schon mal hatten. Ich überlege, einer von euch beiden, da waren wir in Afrika, Nordafrika, Nigeria, Fela Kuti. Der Fela Kuti hat 1973 ein Album veröffentlicht mit dem Titel Aphrodisiac heißt das Album. Und dieses Album war eine starke Inspiration für Remain in Light. Remain in Light, unter anderem auch noch Hip-Hop-Einflüsse zu hören, elektronische Einflüsse zu hören. Und es ist natürlich auch von einem ganz bekannten Produzenten, wird einem, wenn ich den Namen euch jetzt nenne, wird das Ganze auch klar, hätte man sich denken können. Es ist nämlich das dritte Album, was er mit ihm gemacht hat, Brian Eno. Das ist ein Brian Eno-Album. Ne? Ihr seht schon, ne?
Und klar. Höchstwahrscheinlich haben die beiden dann schon an ihrem My Life in the Bush of Ghosts gearbeitet.
Genau, ich denke, es ist ein Album, was wir wahrscheinlich am öftesten hier zitiert haben in diesem Podcast. So, und jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Wir hören zunächst einen Titel von Fear of Music, und zwar den Titel Cities. Klassische Talking Heads, oder?
Klar. Ja. Man hätte bei ihm auch oder bei denen nie direkt sie auf USA fixieren können, finde ich.
Ja,
das hätte
stimmt.
auch gut England sein können.
Ja, das stimmt.
Aber wir wissen, es war anders.
Ja, Schrammelgitarre, ne? Ein klarer Bass.
Funk auch, ne?
Ja,
so ziemlich funky, ne?
Die Schrammel-Funk-Gitarre, ne? Der ist permanent da am Arbeiten. Klassische Talking Heads. Dann haben wir noch einen kleinen Piano. Jedenfalls, ich liebe das. Jetzt gehen wir mal in die Inspiration, die ich eben erwähnt habe. Wir hören ganz kurz rein in den Fela Kuti. Und zwar von Aphrodisiac das Stück, Achtung, und ich liebe das, das auszusprechen, Alu Yon Yonki Yon. Sollen wir direkt ins nächste oder wollt ihr was dazu sagen?
Also ist natürlich ein Skandal, aus einem fast 20-minütigen Stück 10 Sekunden rauszunehmen, aber hier geht es ja nur um den Hinweis, wo sind die bestimmte Gitarrenriffs her, was ist die funky Struktur eigentlich bei diesen Talking Head Stücken der frühen 80er?
Genau. Insofern. Thank you.
fantastisches Stück. Mhm. Und also man darf nie vergessen, dass auch damals und später auch noch viel mehr David Byrne ein ausgewiesener Kenner der afrikanischen Musik ist, rauf und runter, hat später auch ganz viele Radiosendungen dazu gemacht, bis heute, glaube ich, und Brasilien genauso. Also das ist ein extremer Kenner der Musik, die der gemeine Rolling Stone-Redakteur gerne übersieht. Und es ist eine fantastische Art und Weise, wie hier diese Rhythmen anverwandelt werden in einen New Wave-Kontext. Also es ist schon fantastisch. Mhm.
Also nochmal zu dem Thema von deiner Sendung zu kommen, weil das ist ein fantastisches Beispiel hier, so ein Kontrast, auch eine Reife, die auch, ne, so die Öffnung für andere Musikströme und das, die gleichzeitig dieses Talent, das umzusetzen, die Inspiration, das war auch gut, dass wir diese Stück kurz gehört haben, weil das ist ganz klar, aber trotzdem entsteht was anderes. Und diese Band, ich meine, das ist wirklich krass, was jetzt zusammenkommt. Ne? Vor allem war schön, dass, wie du die Geschichte erzählt hast, wie na, die kommen, die spielen dann und sagen, okay, das ist, wir wollen auch eine signifikante Rolle spielen in dieser Musik. Und das ist jetzt natürlich eine fantastische Aufnahme hier. Genau, ich bin noch gespannt auf die nächsten Beispiele, die du bringst.
Mhm. Ja.
Aber tatsächlich, ich glaube, viele Bands stehen da drauf und dieser Sprung ist total schwierig. Ja. Also wenn du irgendwann als Band sagst, okay, wir müssen irgendwas anderes machen, wir müssen irgendwo anders hin und es gibt wenige, die das wirklich schaffen. Deshalb bin ich gespannt auf die Beispiele, die du jetzt
danke bringen wirst. Ja, aber ich finde, dass die DNA von Talking Heads, von den frühen Platten, das ist ja das Coole, das ist irgendwie mit rübergetragen worden, aber eben in einem anderen Korsett. Und dann hat er sich nochmal poppiger gemacht am Ende, mit auch schlauen Texten zum Teil, die immer total untergegangen sind. Das war ja zwar eine Mainstream-Musik dann später, das hier würde ich nicht direkt als Mainstream werten. Ja,
das ist
richtig meisterhaft, auch ja, zwischen allen Stühlen irgendwie. Und aber dieser Wave-Ansatz von früher, oder ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt benennen kann, oder dieses Punkige, dieses Anderssein als herkömmlicher Pop, das ist immer irgendwie fast bis zuletzt auch erkennbar geblieben bei ihm. Und das macht zum einen natürlich seine Stimme aus, aber eben auch seine Art und auch die der Mitglieder. Tina Weymouth hat ja zum Beispiel auch Soloplatten gemacht, Jerry Harrison und alle anderen auch. Aber jetzt Tina Weymouth mit Tom Tom Club totalen Einfluss gehabt auf, also zumindest haben die Songs gemacht, die in der Hip-Hop-Community dann gerne remixed wurden und so weiter. Das, ja, also insgesamt ein sehr tanzbares Ding auch. Mhm. Also ich glaube, dass das eine Musik ist, wo du dich auch gut zu bewegen kannst einfach.
Ja, absolut tanzbar. Ja, vor allen Dingen auch die Auflösung der Songstruktur. Ne? Also Born on the Punches hat in dem Sinne keine Bridge oder Refrain oder sonst was, sondern geht in einem durch. Und man hört eben auch deutlich, dass das aus einem Jam stammen muss. Es gibt auch Demo-Aufnahmen, die das unterstützen. Und wenn man das eben zusammenhört mit dem Cities und den anderen Alben, finde ich immer das absolut noch faszinierendes Beispiel für jemand, wie man sich kreativ mit den gleichen Instrumenten, die haben ja nicht neuartige Instrumente geholt, sondern einfach im Kopf hatten die eine Idee und haben die umgesetzt. Also er macht mich immer noch total fassungslos vor Glück sozusagen.
Also doch anders als die Amigos.
Und man sagt allgemein, Remain in Light ist ihr so Opus Magnum. Man muss aber dann dazu auch sagen, dass sie eigentlich auf diesem Album nicht stehen geblieben sind. Also die Nachfolgealben klingen nicht so wie Remain in Light. Das nächste Album ist Speaking in Tongues mit dem größten Hit Burning Down the House. Das wird wahrscheinlich jeder kennen. Das ist, da findet man wenig Funkgitarren überhaupt drauf. Das ist, glaube ich, eher fast nur mit Synthesizern und Loops und so durchgespielt. Finde ich auch sehr gut und spannend. Hat auch ein ganz tolles Cover und danach haben sie dann wieder ihren Sound gewechselt. Wir kommen dann noch zu den letzten beiden Alben, True Stories und Naked, zwei Alben, die mir überhaupt nicht gefallen. Und dann hatten sie davor noch einen Riesenhit mit Road
to Nowhere. Das wird jeder kennen. Das ist sogar ihr größtes, das Album fällt mir im Moment nicht ein, aber das ist ganz nett noch geworden. Aber jedenfalls, sie haben eine spannende Entwicklung gemacht und man kann, wenn man will, sogar einen Titel aus dem Album hören und dann sagen, ah, das ist das Album das und das von dem Album da, weil es im Sound anders ist. Und das ist bei ganz wenigen Bands, finde ich, der Fall. Zum Schluss möchte ich, bevor wir, ihr merkt, ich liebe sie wirklich, die Talking Heads verlassen. Ich habe mir Stop Making Sense zum ersten Mal angehört, den legendären Kinofilm von den Talking Heads von Jonathan Demme, ein Hollywood-Regisseur, Stichwort Schweigen der Lämmer, angeguckt und war baff, fand den fantastisch. Ich habe den digitalisiert gesäubert angeguckt. Der sieht aus wie neu. Also die 80er Jahre sahen noch nie so frisch und lebendig aus, für die, die sich dran erinnern wollen. Es gibt das Intro, David Byrne geht mit weißen Stoffschuhen und mit einem Ghetto-Blaster auf die Bühne und stellt den Ghetto-Blaster hin, macht ihn an und dann fängt der Song an. Ganz, ganz tolles Konzert, toller Film. Die dazugehörige Live-Platte ist ein bisschen verkürzt, da haben sie nicht alles drüber genommen. Fußnote bleibt aber, es ist nicht mein Lieblings-Live-Album von den Talking Heads, sondern für mein Lieblings-Live-Album von den Talking Heads ist das 80er-Album The Name of This Band is Talking Heads. Da klingen die Talking Heads so, als würden sie bei dir im Wohnzimmer stehen, finde ich. Also nur mal so. Davon redet nämlich nie einer. Das reden alle immer nur von Stop Making Sense. Gut, das war's. Jetzt wechseln wir komplett das Genre. Wir wechseln auch die Kunstform, den Künstler. Es geht jetzt nicht um eine Band, sondern es geht um einen Künstler. Einer meiner auch großen Helden, den ich seit einem halben Jahrhundert fast schon liebe, den ihr, glaube ich, auch alle kennt, ist Thomas Wachtet. Okay, Tom Waits. Okay, ich fand das witzig. Gut, ist hier in Ordnung. Und zwar, aber jetzt kommt er so langsam, ja? Also, bei Tom Waits muss man klar auch die Jahrzehnte unterscheiden. In den 70er Jahren macht er ja sowas wie in so ein Genre wie Rhythm and Blues, Blues, Jazz, Folk, alles was so ein bisschen angesagt war, macht so einen Mix draus, ein bisschen Wortwillmusik oder auch Barmusik könnte man nennen, so wenn man im Hotel sitzt und dann sitzt jemand an der Bar.
Ich habe leicht verdrängt.
Gerne, ich bin gleich fertig und hat damals schon markante und gute Stimme und hat auch meiner Ansicht nach schon teilweise ganz hervorragende Songs geschrieben, gerade die Balladen, die ja dann von Rod Stewart weltberühmt gemacht worden sind. Einer meiner großen Lieblingssongs von ihm aus den 70ern, das ist der Tom Traupert's Blues. Bin mir nicht sicher, ob er bekannt ist, aber da spielt er die Melodie von Waltzing Matilda. Waltzing Matilda ist, alle Australier werden es wissen, ist sowas wie die inoffizielle Nationalhymne von Australien. Und er nimmt die Melodie und singt darüber dann einen neuen Text und das zieht mir immer wieder die Schuhe aus. Wenn ich mal tot bin, dann spielt das bitte zu meiner Beerdigung. So, und jetzt kommst du, Jim, mit deinem Einwand.
Also unabhängig davon, dass auch Tom Waits extreme Stimmen Veränderungen durchgemacht hat. Die erste Platte, da gibt es eine Ballade, Martha heißt die, da singt er fast normal. Und auch eine ganz tolle Ballade, muss man sagen. Also Martha von Tom Waits von der ersten Platte mal sich unbedingt anhören.
Wie heißt die erste Platte?
Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, bei allem, was du eben aufgezählt hast, was er in den 70er Jahren gemacht hat, das ging alles aus meiner Sicht textlich vor allen Dingen und auch zum Teil auch musikalisch in so eine Beatnik eingefasste Geschichte. Das heißt, er hat da seinen Kerouac schon gelesen und vieles mehr und hat eben über die gebrochenen Existenzen gesungen und auch textlich ganz klar ein Konzept gehabt. Der hat die dunklen Seiten und die Verlierer, die hat er besungen. Und Das hat ihn immer stark abgehoben von diesen ganzen Geschichten. Und das ist gerade auch in diesen ganz vielen Mid-70er-Jahre-Platten total präsent.
Mm, okay, alles klar.
Er ist eigentlich bis zum Ende präsent geblieben.
Mm, mm. Er lebt noch.
Ja. Ja, ist also bis heute präsent geblieben. Ja, okay. So können wir sagen.
Ja, gut. Ja, auf die Texte habe ich mich jetzt nicht so So, und wir machen jetzt einen großen Sprung. Also ich habe so gesagt 78 ungefähr und ich mache einen Sprung jetzt auf das Jahr 1983. Da kam er nämlich mit dem Album Swordfish Trombones raus. Das ist ein absoluter Wendepunkt in seinem musikalischen Schaffen. Er entfernt sich von traditionellen Arrangements und erarbeitet mit unter anderem mit Geräuschen. Man hört Einflüsse von Captain Beefheart. Wer kennt Captain Beefheart nicht? Ne, ich muss immer noch an, ich glaube, ich habe sie mal erwähnt, bei der Doppelalbumfolge, sein Doppelalbum aus dem Jahr 69, Trout Mask Replica mit diesem berühmten Fischcover. Ein Album, was mich bis heute ratlos zurücklässt. Hört es
auch mal. Aber er hat ja viele andere Platten
gemacht. Okay, alles klar. Jedenfalls ein ganz spannender Mensch, dieser Captain Beefheart. Und dann hat er auch noch, also Tom Waits bin ich jetzt wieder, mit Harry Parch was gemacht, beziehungsweise sich beeinflussen lassen. Ein sehr exzentrischer Komponist und durchaus ein Erfinder auch von sehr skurrilen Instrumenten. Er hat unter anderem ein 43-Ton-Notensystem erfunden, Harry Parch. Muss man erstmal drauf kommen. Ne? Und Waits selber setzt nicht mehr auf Gitarrenakkorde und Klavierharmonien, sondern eben auf Geräusche. Er arbeitet mit Dampfmaschinen, Schrottgeräusche und verwendet ein Marimba. Ein Marimba ist sowas, ich habe mich da eingelesen, ist, kann man im weitesten Sinne als Xylophon, genau, Holz verwenden. Xylophon. Genau, mit Palisanderholz wird das gearbeitet und wird da gespielt. Es gibt in Afrika und in Brasilien ist das sehr verbreitet. Und wenn man so jetzt sofort eine Assoziation haben will, dann kann ich euch Under My Thumb von den Rolling Stones empfehlen. Das Intro, das ist ein Xylophon, was da gespielt wird.
Warum? Du meinst ein Marimbaphon?
Ein Marimbaphon, sorry. Gott, Entschuldigung. Mist. Danke, sehr aufmerksam. Also Lärmgeräusche habe ich erwähnt. Und das wird ein Bestandteil seiner Platten. Und er macht natürlich auf einmal richtig krasse Sachen mit seiner Stimme. Ne? Er macht extreme Sachen mit seiner Stimme. Also wenn Reibeisen singen könnte, dann wird sie genauso klingen wie Tom Waits.
Auch diese, der große Einsatz unterschiedlichster Percussion ist extrem kennzeichnend für diese Platte. Also ein Meisterwerk.
Ja, und was die Gitarre da spielt, ne? Da käme kein normaler Gitarrist da drauf. Ich muss allerdings gestehen, die aufmerksamen Hörer und Fans von Tom Waits werden wahrscheinlich sauer sein, weil ich habe geschummelt. Es gibt tatsächlich zwischen dem Jahr 78, dem Blue Valentine Album und dem Jahr 83, Swordfish Trombones Album, gibt es natürlich noch andere Alben. Es gibt Soundtrack-Alben, die er gemacht hat, ich glaube mit für Francis Ford Coppola Film. Die waren aber nicht besonders erfolgreich. Und er hat 1980 das Album Heart Attack and Wine veröffentlicht, was auch schon ziemlich super spannend ist. Aber es ist eigentlich meiner Ansicht nach ein klassisches Übergangsalbum, was ich bewusst nicht spiele, um euch diesen kreativen Sprung noch ein bisschen klarer zu verdeutlichen. Gerade für die Hörer draußen an den Geräten, die vielleicht von Tom Waits so noch nie was gehört haben. Stefan, soll es geben?
Nee, auf jeden Fall.
Geben, ne? So, und jetzt?
Ganz kurz, Zwischenfrage.
Ja.
Mit Ricky Lee Jones hier was zu tun gehabt, seiner damaligen Lebensgefährtin, also Ende der 70er oder Mitte der 70er, wann da immer das zu Ende ging, weiß ich gar nicht. Aber eine super spannende Musikerin, die wir hier unbedingt auch nochmal spielen müssen.
Das weiß ich nicht, da muss ich passen, ob die was zusammen gemacht haben. Vielleicht weiß das jemand von euch, der gerne
Ja, zusammen, glaube ich, wenig. E-Mail also schreiben. Ich meine nur, ob das... Ist auch völlig wurscht. Ich weiß gar nicht, warum ich es überhaupt erzählt habe.
Ach so, jetzt
völlig sinnentleert.
So, und wir hören jetzt ein bisschen Musik. Und zwar zuerst aus dem Jahr 78 von dem Album Blue Valentine, das Stück Blue Valentines.
She sends me Blue Valentines all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. feels like a warrior down for my rest. Baby, you got me checking in my rearview mirror. That's why I'm always on the run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me.
Das ist wieder ein wunderschönes Beispiel. Wenn bestimmte Künstler so als totale Stars verschrien werden, dann werden sie von manchen Kreisen gar nicht mehr gehört. Aber es wäre ein Witz, wenn man sich das nicht mehr anhören würde. Das ist ein fantastischer Sänger, der aber deshalb auch ein fantastischer Sänger ist, weil der total eigenständig phrasiert zwischen besoffenem Whisky-Gurgeln und totaler Lyrik ist da alles drin. Und tolle Texte, super musikalische Begleitung, auch der große Jazz-Einfluss, der da zum Teil auch drin ist. Also fantastisch.
Ja, ganz toll. Vergiss immer auch so viel. Mit diesem Podcast fragt man immer wieder gespiegelt, wie viel tolle Musik es schon gibt, wie viel tolle Musik es gegeben hat, gibt und geben wird. Wie viel man vergisst. Also ich habe dieses Stück, weiß nicht, wenn ich das letzte Mal gehört habe, und dann jedes Mal denkst du, das ist wirklich. War ein fantastisches Stück.
Also. Ja. Ja, und jetzt wird es richtig spannend. Wir hören von Swordfish Trombones ein Stück, was, glaube ich, genau das wiedergibt, was ich eben schon versuchte in Worte zu fassen über den neuen Stil von Tom Waits. Es ist das Stück Underground.
Klingt ein bisschen wie Kurt Weill in modern, sprich Opernvertonung, Brecht, was immer wir jetzt wollen. Aber der Witz an der Swordfish Trombones ist ja, dass es unglaublich unterschiedliche Musik gibt da drauf, die extrem gut zu hören ist, auch wenn sie zum Teil leicht angeschrägt ist, weil auch dieser Wechsel dieser einzelnen Stücke dann einen völlig verrückten Eindruck hinterlässt, oder was heißt verrückt, das ist sehr, sehr interessant, sehr spannend alles und das hat was sehr Theatralisches, also als ob auf der Bühne das präsentiert und dazu passt diese relativ freie Instrumentierung, so nenne ich es mal.
Ja, also spannender Kontrast zu dem Stück, was du vorher gespielt hast. Und wie immer wieder die Frage, was passiert in diesen Menschen? Klar, Weiterentwicklung, aber auch es gibt mit so einer Stimme so viele Szenarien letztendlich, ja, ja, die vorstellbar sind, wie du dich weiterentwickeln kannst. Und dann sowas, ich kenne die Platte, ich kenne auch Tom Waits, nur nicht so gut wie ihr. Aber überraschend. Und ist das am Ende ein Reifeprozess, was die Künstler machen? Oder ein Prozess, wo man sagt, ich nutze Musik für meine Zeit und die Zeit, in der ich bin und will was damit wirklich schaffen, äußern? Na, das ist ein ganz anderer Botschaft, sondern das erste Lied und ja, fantastisch.
Ja, also ich würde auch sagen, es ist ein Reifprozess. In diesem Stück war, ihr habt gehört, ich glaube, die Marimba war da, dann dieses Schlagzeug oder Klopfen, nur die Gitarre, was der Gitarrist da machte. Ich glaube, das müsste man mir erstmal eine Stunde erklären, was von mir gewollt wird, wenn ich der Gitarrist gewesen wäre.
Einstellung überhaupt so hinzukriegen.
Ja, eben. Also. Und Kurt Weil Assoziation hatte ich auch.
Ich meine, der ist ja auch Schauspieler und ich glaube, er hatte einfach Bock, so ein bisschen was auf die Bühne zu bringen im wahrsten Sinne. Und wenn man das konnte auch live transportieren, diese Geschichten. Unabhängig davon, dass das eine extrem gut aufgenommene Platte ist, auch mit ganz tollen Balladen wiederum und super weich und warm aufgenommenen Songs, sehr verrückt durchinstrumentiert. Ist das eine Sache, die, glaube ich, auf der Bühne auch gut funktioniert hat? Ja. So wie so eine Mini-Oper quasi, ja, mit unterschiedlichen Akten.
Ja. Ja. Also es freut mich sehr, dass wir uns da so kreativ austauschen können. Es ist Musik, die mich immer sehr berührt hat. Und das ist noch nicht das Ende der Story. Er hat nämlich noch mindestens zwei Alben nachgeliefert, die ähnlich gut sind. Einmal 1985 die Rain Dogs und 1987 Frank's Wild Years. Und ich finde, diese drei Alben zusammen mit Swordfish Promise ist so eine Trilogie, die man zusammenhören kann und auch zusammen fühlen sollte. All das, was danach kommt, bezieht sich mehr oder minder immer auf diese drei Meisterwerke und leiten sich davon ab. Also wer mit Tom Waits was anfangen will, der ist herzlich eingeladen, heute den ersten Schritt zu machen nach dem Ende dieser Folge.
So, mit den späten Sachen von ihm finde ich, dass es fast noch eine weitere Wandlung gegeben hat dann wieder. Aber das kann ja jeder für sich selber mal auf einer Entdeckungsreise selbst entscheiden.
Ja, ich glaube, das ist was für eine neue Folge. Also, so, und jetzt komme ich zu meinem letzten Beispiel. Und zwar greife ich das auf, was Jim eben ganz am Anfang gesagt hat, nämlich der goldene Anzug.
Ja? Elvis?
Fast. Es ist Blumfeld.
Ja.
Okay.
Verdammt, ist der gut. Wie viel kriegt der?
Okay. Scheiße. Ja, Jim, genau. Ich beziehe mich nämlich auf etwas, was ich bereits vor kurzem besprochen habe, nämlich in der Folge 145, da ging es um Debütalbum, die nicht getoppt werden können. Und da habe ich ja was von Blumfeld gespielt und da schon ein bisschen was angedeutet. Blumfeld, eine deutsche, meiner Ansicht nach, einer der besten deutschen deutschsprachigen Indie-Rock-Bands aller Zeiten, entstammen der sogenannten Hamburger Schule. Da kann man noch Tokotronic mal kurz in den Ring werfen, kann man bestimmt noch stundenlang drüber reden.
Richtig, heute 50 andere.
Ja, und 50 andere. Sie haben Anfang der 90er Jahre zwei Alben gemacht, die für absolute Furore gesorgt haben. Einmal Ich-Maschine, das ist für den Rheinländer schwer auszusprechen.
Die Ich-Maschine. Das ist so einfach, Junge. Die Ich-Maschine. Entschuldigung, die Ich-Maschine.
Und L'État est moi, das hast du auch in dem Podcast erwähnt.
Ist das nicht auch rheinisch?
Woher das kommt. Und haben wirklich dem Indie-Rock im frisch wiedervereinigten Deutschland ein neues Gesicht gegeben. Markante Gitarrenlinien mit sehr interessanten, spannenden, zerbrechlichen Texten, würde ich fast schon sagen. Und so hätte es eigentlich weitergehen können, aber nein. Blumfeld mit ihrem Kopf, Jörg Distelmeier, haben gesagt, jetzt machen wir es, aber anders. Und zwar so anders, dass einige Fans heute noch da sitzen und sich überlegen, haben die das echt ernst gemeint? Hier muss man allerdings sagen, dass es zwischen dem Vorgängeralbum, das ist L'État est moi, und dem Nachfolgealbum, das heißt Old Nobody, tatsächlich 5 Jahre liegen. Also 94 bis 99, da haben sie diesen kreativen Wandel, über den wir gleich sprechen werden, durchlaufen. Und die neuen Blumfeld klingen nun wirklich verdammt anders, gerade für die Indie-Rock-Band absolut außergewöhnlich und für eine deutsche Indie-Rock-Band noch mehr, wage ich mal zu behaupten. Wie kann man den neuen Stil beschreiben? Reinhard May, sage ich mal, Liedermacher, balladig, balladenhaft, vielleicht, wenn man böse ist, auch ist ein bisschen seicht, es ist ein bisschen Schlager vielleicht sogar drin. Ich habe das heute diesen Text nochmal geprobt und meine Frau kam rein und brüllte nur, Schlager, das ist kein Schlager. Ja, ist gut, Schatzi.
Dann hat sie dich geschlagen.
Und dann hast du die Schlagen gegeben.
Ja. Es ist das erste Mal, dass er lacht jetzt in dieser Episode.
Ja. Da ist noch jemand anders.
Bisher waren wir total betroffen. Ich glaube, man kann da stundenlang drüber reden. Keiner wird wissen, was wir meinen. Deswegen hören wir uns die Musik an. Wir gehen erstmal in das Jahr 84, L'État et moi. Und warum? Ach, Elvis, genau. Auf dem Cover von L'État et moi ist nämlich der goldene Elvis in seinem goldenen Anzug, allerdings mit anderen Gesichtern und Köpfen und so zu sehen. Und deswegen die Anspielung auf den goldenen Anzug.
Aber welcher 80 hast du gerade gesagt? Nicht 84. Hast du gerade 84 gesagt?
Nee, da meinte ich 94.
Ja, das ist schon eher.
Okay. 84 wäre ja der Hammer, ja. Nee, wir gehen. Und 100 Jahre später mit ihrem Nachfolger. Ja, wir gehen ins Jahr 1994. L'État et moi in den Titel Ich, wie es wirklich war.
Ich war dabei, mir eine Art von Verschwinden, wie den Tod bezwingt, auszudenken. Und ließ mich nieder, wo ich mich beherrsche, in den Liedern und in den Sätzen. Nahm ich kein Ende, nur eine Wendung, zurück zum ersten Bild, das wäre zu erfinden. Geriet zum Strudel, in ein Recycling, und sah das Ende in sich verschwinden. Und es fragt sich, war das etwa schon alles? Lügt denn die Welt, und wenn nicht, ist sie am Ende? Gegenüber der Moral der Geschichte. Ich war dabei, eine Art von Verschwinden, die den Text bezwingt, zu erfinden. Andere Reime auf die Geschichte nicht auszudenken. Und ich verlor an Gewicht, genau wie die Gedichte.
Ja, ich liebe dies. Ich liebe auch dieser Gitarrenriff. Ich finde Blumfeld at its best, ne? Also klassischer, toller Blumfeld. Song, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Hilfe, oder? Was meint ihr?
Also ich habe, wie gesagt, ich habe die gestern noch gehört, habe ich kurz mit Jim noch geschrieben. Wir sprechen mal gleich nochmal darüber, wenn wir den zweiten Teaser gehört haben.
Ja, gerne, ja.
Ich hätte den Kontrast vom ersten Album noch härter gefunden.
Ja, aber ich mache ja eben Vorgänger und Nachfolger.
Ja, okay,
ich wollte deswegen
in
sich, ich liebe diesen Song, so. Nächster Song, jetzt machen wir den Wechsel und wir gehen zu Old Nobody meiner Ansicht nach in den wahrscheinlich bekanntesten Titel von dem Album, der heißt 1000 Tränen, die
in mir 1000 Tränen tief erklingt ein altes Lied, es könnte bedeuten in den Tag hinein, will es bei dir sein, singt für dich allein von neuen Möglichkeiten. Komm zu mir in der Nacht. Wir halten uns umschlungen, bis der Tag erwacht. Küss mich dann wie zum ersten Mal.
Also natürlich ein klarer Unterschied, aber mir hat es gut gefallen. Letztlich zählen vor allen Dingen bei Blumfeld ja die Texte. Hier war es eher, ja, wie soll man das sagen, nicht so impressionsreich wie auf dem ersten Album, aber eben hier regiert mal die Liebe in etwas direkterer Form und nicht in so einer intellektualisierten Form. Und es hat sie hatten offensichtlich Bock mal, es musste jetzt nicht per se eher sein, aber so ein bisschen synthetischeren, geschmeidigeren Sound draufzulegen. Und ich finde, das haben sie ja ganz gut gemacht.
So, ich kam nach Deutschland Ende 99 und habe natürlich auch Musik gehört und dann viele Leute sprachen von Blumfeld. Und das ist, was ich von Blumfeld gehört hatte mit meinen wenigen Deutschkenntnissen damals. Was ist das für eine Musik hier? Also ich meine, das könnte ich sogar gut verstehen. Das ist nicht so anspruchsvoll von den Texten. Aber ich dachte, okay, gut, ist nicht schlecht. Aber auch, ja. Viel später habe ich zu irgendwann angefangen, die ersten Platten von Blumfeld zu hören, die mich nach wie vor wirklich sehr beeindrucken. Die sind von der Sprache sehr anspruchsvoll. Da muss man schon Deutsch besser verstehen und das sind sehr intelligente Texte gewesen, also nach wie vor, die ich immer noch gerne höre und ich denke auch, das ist meine Generation und wie sehr ich mir gewünscht hätte, ich wäre also zu Beginn der 90er Jahre in Deutschland gewesen und hätte die mal auch live gesehen. Also es ist ein Kontrast, allerdings für mich diese erste Zeit von Blumfeld ist von also spricht mich deutlich mehr an, ja, okay. Und ist eine unglaubliche Musik für eine unglaubliche Zeit. Also wir sprechen über Nirvana, aber klar, das ist amerikanische Musik, die hat eine andere Tragweite, weil viele Leute hören englische Musik. Die Musik von Blumfeld, diese erste Platten, wenn man Deutsch versteht, sind unglaublich. Mhm. Also fantastische Musik, mhm. auch für die Zeit eigentlich. Ne? Mhm.
Ja, anderes Universum. Mir geht's genauso. Ich finde die ersten zwei Platten unerreicht. Ich finde die späten Blumfeld auch ganz okay und ganz nett. Und mir ging es darum, diesen kreative Entscheidung. Nee, genau. Wir machen das jetzt anders und das machen sie hier absolut deutlich. Und das wollte ich zeigen und deswegen habe ich sie mit in mein Beispiel genommen, um zu gucken, es gibt Bands, es gibt Künstler, die sagen, wir machen das bewusst jetzt anders. Und das fand ich immer spannend und aufregend. Und ich hoffe, mein roter Faden ist heute rübergekommen. Und damit wäre ich dann auch tatsächlich am Ende meiner heutigen Folge.
Also ich gebe noch eine kleine Ergänzung meinerseits. Was Blumfeld immer ausgezeichnet hat, sind nicht nur die Texte gewesen, ob jetzt nun von den früheren oder meinetwegen auch von den Mittel- oder Spätwerken, sondern die Art, wie Distelmeier gesungen hat und seine Stimme an sich, also super hoher Wiedererkennungswert und die Art, also ich habe eben was von intellektuell gesagt, also die ersten Texte, da musstest du wie Stefan gerade zu Recht gesagt hat, schon ein bisschen Deutsch können, um zu schnallen, was meint der eigentlich? Ja? Und also auch viele Deutsche haben das jetzt, vielleicht haben die Musik nur, also sagen wir es mal anders. Das war, die ersten beiden Platten waren Sachen, die haben es dir nicht leicht gemacht, die Texte nicht genauer zu hören. Also das wollten die auch. Und aber dann finde ich das sehr gut, wenn man sich auch entwickelt und wenn der Distelmeier irgendwie Bock hat, irgendwann ein bisschen geschmeidigere Sounds zu machen, das dann so umsetzt, finde ich das in Ordnung. Neuerdings hat er ein bisschen funkigere Sachen Solo gemacht.
Ja, genau.
Warum nicht? Ne? Also da gibt es wirklich ganz andere Dinge, wo man weinen muss, wenn man das hört. Das ist bei denen nie der Fall gewesen. Die erste Platte ragt für mich deshalb heraus, weil sie damals was völlig Neues war. Selbst in diesem ganzen Hamburger Kontext war die Art der Texte und so wie das gesungen und gespielt wurde, gab es so noch nicht, fand ich. Mhm. Und deshalb ist für mich die erste Platte auch die wichtigste geblieben. Und trotzdem kann ich mir hier sowas super gut anhören.
Ja, dazu kämst mit anderen Beispielen. Ich hätte gedacht, du kämst mit den Arctic Monkeys, die auch auf einmal so einen ganz krassen Wechsel gemacht haben.
Es gibt
oder
bestimmt eine zweite Episode.
Oder Nick noch. Cave and the Bad Seeds und Grinderman. Das war auch in so ein, wo man sagt, die Band, wir sind zu groß, wir müssen was ganz anderes machen. Also eigentlich ein schönes Format für doch weitere Folgen.
Gerne auch zusammen. Ja, dann sage ich Dankeschön.
Ja, danke auch.
Ja, wir danken. Und wir danken vor allen Dingen unseren Zuhörern und Zuhörern. Zuhörerinnen und Zuhörern. So, jetzt habe ich es. Und wünschen eine gute Zeit. Freuen uns aufs nächste Mal und sagen bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten
und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, Du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.